One solution.
Zero Covid? Fragezeichen.
Die Kampagne Zero Covid wird von vielen als Ausweg aus der linken Sprachlosigkeit gegenüber der Corona-Pandemie angesehen. Dabei fordert der Aufruf realpolitisch, was in diesen Verhältnissen nicht zu erreichen ist. Gleichzeitig verkennt er die Repression, die auch ein solidarischer Lockdown bedeuten würde. Eine linksradikale Antwort auf Corona wäre es, sich solidarisch im Netzwerk jenseits von Kapital und Staat zu organisieren.
Worüber man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Plötzlich oder doch vielleicht endlich kommt Bewegung in die Sache. Seit kurzem haben auch die Linken im deutschsprachigen Raum eine Strategie gegen den Coronavirus und die damit zusammenhängenden Krise gefunden. Zero Covid heißt die Losung und allerorts, von Hamburg bis nach Wien, wird ein solidarischer Lockdown gefordert. Die Gruppe Radical? Mit E?
Ja, so wie Red, weißt du, wie rot.
Oh. Jeez. Die Gruppe Radical aus Göttingen verkündete gar, dass Zero Covid der erste nennenswerte Versuch sei, die Sprachlosigkeit der Linken, was Corona angeht, zu überwinden.
Diese Sprachlosigkeit festzustellen, ist nun keine allzu aufregende Erkenntnis. Man sollte diese sich allerdings nicht gegenseitig zum Vorwurf machen. Interessanter ist schließlich die Frage, wieso weite Teile der Linken zu Corona zunächst wenig zu sagen hatten. Das mag daran liegen, dass linke Politik ganz wesentlich auf sozialer Nähe beruht, dass man sich in autonomen Zentren, Gruppen, Demos trifft und organisiert und dies unter den Vorzeichen der Pandemie schwieriger geworden ist und mitunter durchaus aus guten Gründen unterlassen wurde. Das mag auch daran liegen, dass Gesundheit für die radikale Linke hierzulande ohnehin nicht eine allzu zentrale Rolle einnimmt, obwohl natürlich auch die Frage der Gesundheit nach Klassengrenzen und so weiter strukturiert ist. Zusätzlich, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, liegt die Pandemie schlicht außerhalb der Themenfelder der Linken. Eine Wirtschaftskrise wäre von der gesellschaftlichen Linken von Beginn an anders aufgegriffen und bearbeitet worden. Das mag auch daran liegen, dass der Coronavirus als natürliche Katastrophe erscheint. Als natürliche Katastrophe erscheint sie aber zunächst als unpolitische, als eine Sache, die keine Auseinandersetzungen geführt werden können und in der es ohnehin nur ganz bestimmte, von der Wissenschaft vorgegebene Lösungen gibt. Es ist dann eben wie beim Hochwasser. Es ist ein natürlicher Prozess und wenn es mal da ist, geht es darum, dass es so schnell wie es geht wieder weg ist, wofür dann Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständig sind.
Nun, und das gilt natürlich genauso auch fürs Hochwasser, ist die Pandemie eben kein rein natürliches Ereignis. Allein, dass eine Pandemie sich so ausbreiten kann, beziehungsweise überhaupt so auf den Menschen überspringt, ergibt sich aus einer kapitalistisch angetriebenen Zerstörung der Umwelt. Auf die Tatsache, dass der Umgang mit der Pandemie selbst, mit der Gesellschaft und der Einrichtung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu tun hat, macht zumindest auch die Kampagne Zero Covid aufmerksam, auch wenn das eine Erkenntnis ist, über die schon im Frühjahr geschrieben wurde. Überhaupt, um damit zur angeblichen Überwindung der Sprachlosigkeit der Linken zurückzukehren, zeugt es durchaus von einer gewissen Vermessenheit, jetzt zu behaupten, Zero Covid sei der erste Versuch, die linke Sprachlosigkeit in Bezug auf Corona zu überwinden. Tatsächlich gab es bereits im Frühjahr eine ganze Reihe an Texten, die sich mit Corona auseinandergesetzt hatten und durchaus Vorschläge, wie man mit der Pandemie umgehen könnte. Zum Beispiel bei CrimeThink. In Slowenien, Süditalien, dem französischen Banlieue und anderswo gibt es seit Monaten Proteste gegen die Ausgangssperren. Aber gut, dort spricht man auch eine andere Sprache und das zählt wahrscheinlich schon alleine deshalb nicht als Versuch, die Sprachlosigkeit zu überwinden.
Überhaupt gab es auch im ersten Lockdown eine ganze Reihe von Versuchen des Aufbaus von solidarischer Hilfe durch linke Initiativen, die man zumindest auf breiter Ebene als gescheitert betrachten muss. Bedauerlicherweise jedoch entstanden zudem kaum Auswertungsstatements. Angesichts all dessen überrascht es dann doch, dass ein solcher Vorschlag nach über einem Dreivierteljahr Pandemie und mehreren Monaten im Lockdown in unterschiedlicher Gestalt kommt. Der Vorschlag wäre theoretisch und praktisch auch schon zu Beginn der Pandemie denkbar gewesen. dass man das eben nicht gemacht hat und jetzt nach Monaten des Lockdowns nach mehr Lockdown ruft, sagt dann vielleicht doch mehr über das Milieu, das diesen Vorschlag unterstützt, aus, als über die generelle Sprachlosigkeit der Linken.
Die Logik des Staates lässt sich nicht austricksen. Die Sprache der Kampagne ist unverkennbar eine realpolitische. Wir müssen jetzt handeln, wir machen jetzt einen Vorschlag, wie die derzeitigen gesellschaftlichen Institutionen anders handeln können, wie wir innerhalb der Verhältnisse die Corona-Pandemie bekämpfen könnten. Wir schließen die Wirtschaft, wir führen aber soziale Hilfen ein, die wir mit Vermögensteuern etc. finanzieren. Das ist an sich wenig überraschend, schließlich haben wahrscheinlich genügend Linksliberale den Aufruf initiiert. Dass er aber von linksradikalen Gruppen derart gefeiert wird, mag dann schon zu überraschen. Man gibt sich offensichtlich allzu leicht der Illusion hin, dass Forderungen leichter umzusetzen wären, beziehungsweise mehr Menschen erreichen können, wenn sie denn nur realpolitisch verpackt sind. Es spricht wirklich alles dafür, Sammelunterkünfte aufzulösen, Obdachlose eine Wohnung zu verschaffen, beengte Wohnverhältnisse zu beenden. Menschen eine weitgehende soziale Absicherung anzubieten, vollen Lohnausgleich bei Betriebsschließungen zu garantieren. Der wirklich schlechte Witz ist nur, dass all diese Forderungen, vor allem in dem enormen Ausmaß, in dem sie allein schon angesichts der Corona-Pandemie notwendig wären, innerhalb dieser Verhältnisse wohl kaum umsetzbar sind. Allen Menschen eine angemessene Wohnung zu verschaffen, würde an der Eigentumslogik, an der kapitalistischen Ordnung derart rütteln, dass es unmöglich bleibt. Nun ist es kein Einspruch gegen diese Forderungen, sondern nur gegen die Leichtfertigkeit, wie diese als vom Staat umsetzbare dargestellt werden. Es bleibt schleierhaft, wieso Forderungen, die dem derzeitigen System wirklich diametral entgegenstehen, in ein realpolitisches Gewand gekleidet sich leichter umsetzen lassen sollen. Sinnvoller wäre es, aufzuzeigen, wie die Umsetzung dieser Forderungen in diesen Verhältnissen systematisch unmöglich ist, was nicht gegen die Forderungen spricht, sondern gegen die Verhältnisse, die ihre Verwirklichung blockieren. Sinnvoller ist es, darauf hinzuweisen, wie sehr die Corona-Pandemie und ihre desaströse Bekämpfung mit der kapitalistischen Gesellschaft zusammenhängt und wie man in einer anderen, in einer kommunistischen Gesellschaft stattdessen damit umgehen könnte.
Ich will für euch im Lockdown bleiben, unaufhörlich Berichte schreiben. Neben den zumindest der Schlagrichtung durchaus richtigen sozialen Anliegen geht es der Kampagne um die Forderung nach einer solidarischen Pause, nach einem harten Lockdown, der nicht nur den privaten Bereich, sondern nun auch ebenso sehr die Wirtschaft betreffen soll. Dass die Wirtschaft von dem Lockdown weitestgehend ausgenommen wurde, dass dort, wenn man den Verlautbarungen der Politik Glauben schenkt, anscheinend keine Infektionen stattfinden können, dass diese ungehindert weiterlaufen soll, zeigt die Funktionsweise des Kapitalismus und seine ganze Absurdität. Soweit so gut. Allerdings beinhaltet die Forderung nach einer solidarischen Pause eben nicht nur die Forderung nach einem Lockdown für das Kapital, gegen den nichts einzuwenden wäre. Eben nicht nur die Forderung nach einem Lockdown für das Kapital, gegen den nichts einzuwenden wäre, sondern ebenso sehr die Fortsetzung des Lockdowns im Privaten. Dass nun der solidarische Lockdown zum Allheilmittel wird, drückt sich auch darin aus, dass man zum Leidensdruck, den der Lockdown auslöst, kaum etwas zu sagen hat. Nur kurz etwas zu häuslicher Gewalt. Nichts zu den Depressionen, psychischen und sonstigen Krankheiten, die er auslöst. Nichts zu den Menschen in den ganzen Knästen, in denen das Virus furchtbar grassiert. Nichts zu den Menschen, die in anderen ohnehin geschlossenen Einrichtungen wie Jugendheimen oder geschlossenen psychiatrischen Kliniken nun umso mehr eingesperrt sind. Und natürlich verläuft auch die Betroffenheit von diesem Leidensdruck, um es nochmals für die zu sagen, die es ansonsten ignorieren würden, entlang von Klassen- und Geschlechtergrenzen, entlang von sozialen und rassistischen Markierungen.
That was angry.
Was it too angry? Ich dachte, es war nur sehr deutlich.
It was very angry. Oh, okay. And very strict. Des Weiteren bedeutet ein Lockdown Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Ausgangssperren, Absperrung von Vierteln und Städten, die natürlich auch dann nicht angenehmer werden, weil vielleicht diesmal die reicheren Viertel davon auch betroffen sind. Diese Ein- und Absperrung fördert eine staatliche Repression und polizeiliche Morde. Und freilich trifft dieser Frontalangriff der Herrschaft besonders diejenigen Überlebenskünstlerinnen, die sich sonst in den letzten Zwischenraum der smarten Stadt der Reichen bewegen. Wohnungslose, Illegale, Junkie, Straßenkinder, Geflüchtete und viele rassistisch markierte Menschen. Offensichtlich hat man das polizeiliche Vorgehen, das allgegenwärtige Racial Profiling diesen Sommer in den deutschen Städten und die darauf reagierenden Riots in Stuttgart und Frankfurt so schnell wieder vergessen, sodass man nun eine Beibehaltung bzw. gar eine Verschärfung dessen fordert. Natürlich hat es diese polizeiliche Repression auch davor schon gegeben und es wird sie auch noch nach Corona geben. Aber so zu tun, als wäre es eine linke Antwort auf die Corona-Pandemie, genau diese Repression aufrechtzuerhalten und sogar zusätzlich zu ermächtigen und sich nicht ein Modell genau jenseits dieser Repression, jenseits der staatlichen Vermittlung der Gesellschaft zu überlegen, bleibt abzulehnen und nicht auch noch zu begrüßen.
All cops are showing solidarity. Dazu kommt, wer soll denn diesen solidarischen Lockdown nun umsetzen? Die staatlichen Institutionen? Die Polizei? Wie kommt man denn nun zur Annahme, dass diese einen Lockdown, ganz egal wie dieser angelegt ist, solidarisch umsetzen würde? Auch ein solidarischer Lockdown würde entlang der üblichen Klassen- und Geschlechtergrenzen, der rassistischen Markierungen und Ähnlichem durchgesetzt werden. Um das zu zeigen, braucht es nicht mal eine besondere theoretische Begründung. Es genügt, auf das polizeiliche Handeln zu blicken, zu dem genug bekannt sein sollte. Zu was hat man die letzten Jahre gegen die ganzen Polizeiaufgabengesetze protestiert? Zu was hat man die ganze rechte Einzelfälle und Strukturen thematisiert, wenn diese am Ende doch wieder die richtigen sein sollen, um die Gesellschaft zu organisieren und Antworten auf eine Krise abzusichern, wenn ihnen doch wieder alle Gewaltmittel anvertraut werden sollen?
Auch hier zeigt sich wieder die Grenze der Realpolitik. Man argumentiert und denkt im Grunde von Voraussetzungen aus, die schlicht nicht gegeben sind. Denn eine Polizei, die nicht rechtsdurchsetzt wäre, die einigermaßen solidarisch wäre, gibt es heute nicht. Und sie zu schaffen würde, wenn es denn überhaupt möglich wäre, Jahre dauern. Aus guten Gründen halten wir eine solche Polizei für unmöglich, aber darum geht es hier erstmal nicht. Dass man trotzdem so tut, als ließe sich unter den Vorzeichen einer solchen Polizei und anderer entsprechender Institutionen ein solidarischer Lockdown umsetzen, zeugt von der Illusion der Realpolitik, die dort vermeintlich unmittelbar umsetzbare Vorschläge liefert, wo sie gerade nicht in dieser Form unmittelbar umzusetzen sind. Dazu passt jener sozialdemokratische Glaube an den Staat.
Staat!
Als ein bloßes Instrument, dem man einfach einen Zweck geben kann und der das dann auch genauso umsetzt, ganz unabhängig von politökonomischen Funktionsweisen und Zwängen, unabhängig von Herrschaftsmechanismen und unabhängig von Machtstrukturen innerhalb des Staates.
Die ganz Gewieften werden nun einwenden, dass ja gar nicht die Polizei diesen Lockdown kontrollieren soll. Wer denn sonst allerdings? Man wendet nun, dass dieser Lockdown von unten organisiert und somit kontrolliert werden soll. Von der Basisbewegung oder von Gewerkschaften etwa. Wie hat man sich das vorzustellen? Die örtliche Antifa-Crew jagt jetzt nicht mehr Nazis, sondern Leute, die sich nicht an die Ausgangssperre halten? Diese Vorstellung.
Die linke Anti-Spaß-Polizei.
Ja. Eine solche Kontrolle von unten ist nun auch ganz grundsätzlich schlichtweg utopisch, und zwar in einem schlechten Sinne. In einer staatlich-kapitalistischen Gesellschaft hält nun einmal der Staat und seine Organe die Gewaltmittel in der Hand. Die Polizei und andere Organe haben das Monopol auf die Kontrolle und die Regelung der Gesellschaft. Wieso sollten sie das an nichtstaatliche Gruppen und Organisationen abgeben, zumal an solchen, die dem Staat zumindest verbal radikal eher skeptisch gegenüberstehen? Wie soll es also eine Kontrolle von unten geben, die nicht in den Formen des Staates verläuft, die nicht genau das macht, was der Staat sich vorstellt, und das wäre mit Sicherheit nicht solidarisch? Wenn man aber auf der anderen Seite glaubt, dass sich diese solidarische Kontrolle von unten durchaus gegen den Staat herstellen lässt, wenn man glaubt, dass so etwas bereits jetzt möglich wäre, dass man tatsächlich eine unstaatliche Ordnung durchsetzen könnte. Wieso hält man sich dann mit realpolitischen Forderungen und Appellen an den Staat auf? Wieso fordert man nicht gleich, richtigerweise, die Revolution und fängt an, andere gesellschaftliche Formen aufzubauen? Und wieso wartet man mit dem Aufbau einer solchen solidarischen Organisation der Gesellschaft, bis Corona die Altenheime leerräumt?
Die reale Verstaatlichung des Individuums. Man muss sich fragen, wieso man überhaupt zu so einer Position wie einem solidarischen Lockdown gelangt. Das mag wesentlich daran liegen, dass ein Lockdown überhaupt als einzige Möglichkeit mit der Pandemie umzugehen erscheint. Keine andere Bekämpfung des Virus, kein Denken außerhalb von staatlichen Strukturen und Kategorien scheint möglich zu sein.
Das lässt sich schon nur an der Darstellung des Verhältnisses von Bevölkerung und Ökonomie ablesen. Liest man die Verlautbarung der Zero-Covid-Kampagne und derjenigen, die sie unterstützen, scheint die Lage folgende zu sein. Auf der einen Seite die Menschen, die, von den Querdenkern mal abgesehen, kein Problem mit Lockdown, Ausgangssperren und so weiter haben, und auf der anderen Seite die Ökonomie, die sich gegen jeden Lockdown, gegen jede Schließung wehrt und die vom Lockdown bis dato auch ausgenommen ist. Diese Trennung ist auf gleich mehrfache Weise falsch. Es baut auf der Annahme auf, dass sich die Leute im Grunde gerne in den Lockdown begeben, dass er für sie kein Problem darstellt. Wie angedeutet, bedeutet der Lockdown aber für viele einen Leidungsdruck. Und selbst die, die ihn zähneknirschend hinnehmen, wünschen sich, dass es so schnell wie möglich aufhört. Diejenigen, die nach Schlupflöchern suchen, die sich nicht immer daran halten, sind eben nicht bloß die Unternehmen, sondern auch genauso die Bevölkerung. Auf der anderen Seite wäre es auch genauso falsch, die Infektionen allein auf die Wirtschaft zu schieben und so zu tun, als würde nicht auch der private Bereich eine Rolle dafür spielen. Vielleicht liegt diese Trennung im Verhalten von Bevölkerung und Ökonomie auch daran, dass man sich nicht eingestehen stellt. Vielleicht liegt diese Trennung im Verhalten von Bevölkerung und Ökonomie auch daran, dass man sich nicht eingestehen will, mit welchen Mitteln ein solcher harter Lockdown im privaten Bereich durchgesetzt werden würde.
Das bringt zum vielleicht grundlegenden Problem zurück, dass nämlich ein Lockdown als einzige Möglichkeit angesehen wird, die Pandemie zu bekämpfen. Doch diese Annahme ist nur aus einer gewissen Perspektive.
Was denn? Du warst irgendwie auf einmal viel leiser als vorher.
Ja, aber es ist ja nicht so ein Absatz, wo man sich aufregt.
Ja, ist okay.
Das bringt zum vielleicht grundlegenden Problem zurück, dass nämlich ein Lockdown als einzige Möglichkeit angesehen wird, die Pandemie zu bekämpfen. Doch diese Annahme ist nur unter einer gewissen Perspektive, einer staatlichen zumal, gesetzt und nicht unbestreitbar. Das heißt freilich nicht, dass das Coronavirus nicht gefährlich sei oder dass Kontaktbeschränkungen und auch sonstige epidemiologische Maßnahmen wie zum Beispiel Masken falsch seien. Es heißt, dass der Lockdown nur vor dem Hintergrund einer gewissen, im Grunde genommen neoliberalen Pandemiebekämpfung als einzige Möglichkeit erscheint. Im Gegensatz dazu wäre die Corona-Pandemie wesentlich als eine kapitalistische Krise zu sehen. Wie bereits angemerkt wurde, dass das Entstehen der Pandemie wie auch anderer Pandemien durch die kapitalistische Umweltzerstörung und Massentierhaltung ermöglicht. Risikofaktoren wie Atemwegserkrankungen oder Adipositas haben mit der individuell verursachten Luftverschmutzung einerseits oder eben andererseits der kapitalistisch bedingten Klassenzugehörigkeit und damit beispielsweise verbundenen Möglichkeiten, was die Ernährung und den Sport angeht, zu tun. Gleichzeitig gibt es gerade im Süden Europas ein massiv zusammengespartes Gesundheitssystem und ähnlich nicht funktionierende Pflegeheime. Doch diese Faktoren lassen sich nicht bloß nachträglich feststellen und genauso wenig muss man sich mit dem Hinweis begnügen, dass die Pandemie unter anderen Vorzeichen nie in diesem Ausmaß ausgebrochen wäre. Die europäischen Staaten handeln in der Krise in einer Weise, die diese Faktoren fortsetzt und verschärft. Dies ist auch nicht verwunderlich. Schließlich tritt dem Virus ein Staat gegenüber, den es längst schon nicht mehr um Daseinsvorsorge geht, sondern der auf jede Krise nicht mit sozialer Absicherung und einer entsprechenden Angebot reagiert, sondern mit einer Einschränkung der Freiheitsrechte.
Genau, das ist jetzt so ein bisschen staatsverherrlichend hier.
Ja, vor allem so, Es bezieht sich halt, es hat da auf einmal so einen konservativen Schlag drin, dass man sich auf so einen Punkt bezieht,
in dem der Staat gut war.
In dem der Staat gut war.
Ja, das verstehe ich nicht.
Genau. Wann hat sich der Staat um die Daseinsvorsorge gesorgt?
Stille.
In den 70ern. Wirtschaftswunder, alles gut.
Ja, aber das war das Wirtschaftswunder, das hat nichts mit dem Staat zu tun. Mhm. Früher, als der Staat noch lieb war.
Als ich noch an das geglaubt habe, was im BIPO-Unterricht erzählt wurde. So, wo waren wir?
Hier, das ist den Deutschen wie auch den anderen europäischen Staaten.
Dass es den Deutschen wie auch den anderen europäischen Staaten eben überhaupt nicht mehr in den Sinn kommt, auf eine Krise mit sozialer Absicherung zu reagieren, lässt sich anhand einiger Schlaglichter belegen. Nie wurde die Testkapazität angemessen massiv erhöht, geschweige denn sinnvolle Teststrategien für Alten- und Pflegeheime entwickelt. Kaum wurde flächendeckend Luftfilter besorgt und an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Schulen, eingesetzt. Das großflächige Beschaffen von Schutzkleidung oder FFP2-Masken wurde kaum in Erwägung gezogen und dort, wo es schließlich stattfand, kam es viel zu spät und unter schlecht organisierten Bedingungen. Die Pflegekräfte wurden im Frühjahr noch beklatscht. Lohnerhöhungen gab es jedoch nicht. Selbst der versprochene und lächerlich niedrige Corona-Bonus von 500 Euro in Bayern wurde schließlich nur willkürlich ausgezahlt. Auch die Impfstrategie und deren Verzögerung wären genau unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten. Anstatt für eine Koordination der einzelnen Forschungsgruppen und Unternehmen zu sorgen, beziehungsweise den Impfstoff unter staatlicher Leitung herstellen zu lassen, hat man die Milliardensummen lieber so investiert, dass man die einzelnen Unternehmen auf dem Markt gegeneinander hat antreten lassen, was nicht nur eine schnellere und bessere Entwicklung verhindert hat, sondern auch für deutlich geringere Produktionsmengen gesorgt hat.
True that.
Das einzelne Unternehmen kann ja nicht absehen, ob es mit seinem Impfstoff Erfolg haben wird und kann deshalb zunächst auch nur begrenzte Produktionskapazitäten freistellen. Selbst der Ankauf der Impfdosen durch die EU folgt wieder dieser Logik. Für einen Ankauf in großen Mengen des Impfstoffs AstraZeneca wurde sich auch deshalb entschieden, weil dieser günstiger ist als andere Impfstoffe. Lieber ein Jahr länger Freizeit-Lockdown als ein paar Milliarden mehr ausgeben. Aus diesem Nichthandeln des Staates wären die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Weder kann es darum gehen, stattdessen einen Lockdown durchzusetzen, noch diese Daseinsvorsorge wieder vom Staat einzufordern. Dass der Staat so handelt, wie er handelt, hat seine Gründe, die sich nicht einfach realpolitisch aufheben lassen. Vielmehr wäre eine Gesellschaft einzufordern, die sich zentral genau um diese Daseinsfürsorge dreht. Eine Gesellschaft, in der das eigene Leben sozial abgesichert ist und der man über seine eigenen Lebensumstände mitentscheiden kann. Ein Lockdown, ob man ihn nun solidarisch nennt oder nicht, der an den Staat delegiert wird und von diesem durchgesetzt werden soll, bedeutet gerade nun aber nicht gesellschaftliche Mitbestimmung. Er heißt gerade nicht, dass man über seine eigenen Lebensumstände, zu dem fraglos auch der Umgang mit und der Schutz vor Corona gehört, entscheiden kann. Er beendet keine Sprachlosigkeit, er sorgt nur dafür, dass andere für einen sprechen, und zwar ohne, dass man das beeinflussen könnte.
Wie wir leben wollen.
Was war das für ein sperriger Absatz geworden?
Ja, es war einfach auch, es gab einfach keinen Absatz dazwischen, das war ein bisschen schade. Mhm. Wie wir leben wollen. Ah, diese Tokotronic-Zitate in diesem Text, egal. Die ständige realpolitische Hoffnung ist freilich nicht ohne Grund. Eine andere Gesellschaft ist noch so fern, noch so weit weg. Man will im Hier und Jetzt, jetzt sofort was ändern. Deshalb tauscht man so gerne seine radikale Gesellschaftskritik mit realpolitischen Forderungen ein. Und tatsächlich liegt an diesem Gefühl auch etwas Wahres. So einfach lässt es sich nicht verwerfen. Die Revolution wäre zwar tatsächlich die Lösung auf die Fragen der Krise, aber einfach alles darauf verschieben, wenn man bis dahin die Zähne zusammenbeißen soll, wäre schlicht fatal. Ja, hier kommen die KommunistInnen zu einem neuen Revolutionsbegriff. Jetzt richtig exciting. Ach so, vielleicht hatten die AnarchistInnen doch recht. Ja, müssen wir doch schon mehr tun als Lesekreise.
Ich dachte gerade Marx Lesekreise.
Ah ja, ah, gute Idee. Es geht, und das geht für die Frage der Corona-Pandemie ebenso wie ansonsten, andere Beziehungsweisen zu schaffen, die etwas von einer anderen Gesellschaft antizipieren, etwas von den anderen Möglichkeiten der Mitbestimmung und der sozialen Absicherung vorwegnehmen, wenn sie gleichzeitig auf eine andere Welt hindrängen. Das kritische Potenzial, das solche Beziehungsweisen beinhalten, wird jedoch kassiert, wenn man dann doch ständig den Staat anruft, beziehungsweise sich diese Beziehungsweisen durch den Staat vermittelt denkt.
Tada!
Welcome to Anarchism, my friends. Es geht also zum Beispiel darum, sich in Netzwerken, Bezugsgruppen und Communities zusammenzuschließen, die, soweit das unter diesen Verhältnissen geht, sich unterstützen und gemeinsam über ihre Risiken und ihr Vorgehen entscheiden. Es geht darum, sich durch wechselseitige Hilfe gegenseitig zu unterstützen. Es geht darum, durch Streiks und Krankfeiern sich der Arbeit zu entziehen. Es geht darum, sich die Mittel zur Bekämpfung der Pandemie, wie beispielsweise FFP2-Masken, anzueignen. Es geht darum, durch Besetzungen, den beengten Wohnraum zu erweitern oder überhaupt erst zu verschaffen. Es geht darum, durch Betriebsbesetzungen die Produktion auf die gerade im Rahmen der Corona-Pandemie benötigten Güter umzustellen. Yeah.
Klar ist natürlich, dass solche Aktionen umso erfolgreicher sind, je mehr Menschen sich daran beteiligen. Dass es dafür eine Menge an mehr Leuten braucht, die vielleicht gerade nicht in Sicht ist. Allerdings bräuchte es genauso eine solche Massenbewegung, um die realpolitischen Forderungen umzusetzen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Einwand, dass das alles nicht machbar ist, als bloßer Hemmschuh, der verdeckt, dass das vermeintlich Einfache genauso wenig machbar ist. Und andersrum, wenn die Realpolitik machbar sein soll, ist es die Revolution auch. Es bleibt also dabei, wir wollen nicht bloß Zero Covid, wir wollen alles.
Dieser Text ist am 20. Januar auf Indie Media erschienen und unterzeichnet mit der Gruppe AK, Arbeitskreis Unknown Desires. Und wir haben den einfach jetzt eingelesen.
Ich hatte ja mittlerweile die Gelegenheit, diesen Text auch schon mit verschiedenen Leuten zu diskutieren. Und natürlich Leute aus einem Umfeld, die grundsätzlich schon eine Kritik an Zero Covid teilen und so weiter. Aber was mir viel begegnet ist, worauf dieser Text nicht wirklich eingeht, ist, dass Leute sagen, ja gut, es geht von falschen Voraussetzungen aus, es geht vielleicht nicht weit genug, es fehlt die allgemeine Systemkritik. Aber zumindest passiert doch was in der richtigen Richtung. Und auch das sehe ich anders.
Es passiert überhaupt nicht in die richtige Richtung aus meiner Perspektive. Es passiert etwas in die komplett falsche.
Denn wenn wir das jetzt mal realpolitisch betrachten, angenommen dieses Zero-Covid hat mehr Erfolg, angenommen, da gibt es ein bisschen sichtbaren Protest hier und da, das wird medial aufgegriffen. Was passiert dann in dieser demokratischen Verfasstheit? So, es wird ein demokratischer Konsens gefunden und der wird für alle zum Schlechteren sein. Der wird nämlich sein, es gibt einen strikteren Lockdown, es gibt mehr Repression, aber natürlich keine Umverteilung.
Nein, die Umverteilung wird nicht... Aber ich glaube, also aus meiner Perspektive geht der Text schon ein bisschen darauf ein. Er benennt das nicht so ganz klar, aber er sagt ja genau, es ist halt ein Witz, weil die realpolitischen Forderungen dem derzeitigen Verfasstheit des Systems diametral gegenüberstehen. Und das einzig Sinnvolle wäre, die Revolution zu fordern, wenn man so weit geht mit realpolitischen Forderungen, weil sie innerhalb des Systems nicht umsetzbar sind.
Oder aber er benennt nicht so klar die Konsequenzen,
ja,
dass es sogar schädlich ist,
ja,
meiner Meinung nach schädlich ist, diesem Zero-Covid anzuhängen.
Ja, weil das Einzige, was passieren wird, also ich meine, wenn wir uns anschauen, wie der Staat in den letzten Jahren auf verschiedene Dinge reagiert hat, ja, also ein Beispiel, wie reagiert der Staat, also wir haben ein Nazi-Problem, die Linke sagt, wir haben ein Nazi-Problem. Der Staat sagt, naja, aber wir können mal vorsorglich die Repression ausbauen und zwar auch gegen euch. Und das ist ja immer, also immer, wenn man halt den Staat um Hilfe bittet, bedeutet das, dass der Staat auf seine Art und Weise antwortet, nämlich mit Ermächtigung. Und das bedeutet in letzter Konsequenz auch mehr Bürokratie und mehr Repression.
Genau, ne. Also ich finde das Label links sowieso schwierig, aber das will ich jetzt nicht aufmachen. Aber wenn man jetzt schon von der linken Antwort redet, dann wäre das eine Antwort, die halt genau diese staatlichen Maßnahmen in Frage steht, die als einzige, basierend nicht auf Verschwörungstheorien und Ähnlichem, diese Maßnahmen kritisch beleuchtet und halt versucht, eine unstaatliche Lösung zu finden, die letztendlich auch erfolgreicher ist. Weil es ist ja nicht mal so virologisch betrachtet, realpolitisch betrachtet, dass irgendwie weder, und das ist ja eine linke Kritik seit Jahrzehnten, weder im Strafvollzug noch in der Pandemiebekämpfung diese staatlichen Maßnahmen der Repression, und das sind die einzigen Maßnahmen, die der Staat parat hat, irgendwas wirken würden. Also letztendlich muss das jeden für sich überzeugen und so weiter halt. Und jeder muss empowered werden bei seinem Umfeld und so weiter, irgendwie zum Beispiel in die Isolation zu gehen und so, wenn man sich infiziert hat, wenn man das Risiko hat, es weiterzugeben und so weiter. Es kann nicht ein Polizist sein, der die ganze Zeit hinter einem herläuft und guckt, dass man nicht mit den Händen ins Gesicht fasst.
Ja, nee, oder halt die örtliche Antifa-Gruppe.
Oder die örtliche Antifa-Gruppe.
Es ist ja egal, genau. Es kann einfach nicht sein, dass wir einander policen, sondern es muss sein, dass wir empowernde Wege finden. Und ich glaube, daran liegt aber auch immer noch der Kern des Problems, ist ein Hang dazu, gerade im deutschsprachigen Raum, sich nach Autoritäten zu richten und von ihnen was einzufordern und sich selbst nicht zu ermächtigen da drin. So, wie dieser Text ja auch gut sagt, es gab anfangs so eine Hilfe zur Selbsthilfegruppe, aber die waren halt aus jetzt Perspektive im Nachhinein ja auch schon darauf ausgelegt, anderen zu helfen. Und ich glaube, das, worum es eigentlich geht, wäre, sich in dem eigenen, also so richtig ganz klassisch, ja, sich in dem eigenen Umfeld, das heißt in der WG, im Freundinnenkreis, so zu organisieren, dass man sich auf ein gemeinsam geteiltes Risikoverständnis einigt und füreinander da ist und gemeinsam eben solidarisch guckt, sowohl ökonomisch als auch mit was Wohnraum anbetrifft, dass man vielleicht einfach ganze WGs umstrukturiert und guckt, wer hat lieber welches Risikoverständnis, wer ist bereit, das und das einzugehen und wer möchte lieber keinen Kontakt zu Menschen halten, dass man sich so gut aufstellt, breit aufstellt. Aber das ist halt einfach wirkliche Arbeit.
Ja.
Und das ist das Problem.
Aber das sehe ich auch ein bisschen als ein linksliberales Milieuproblem, dass man sich immer außerhalb der Verhältnisse denkt. Und auch keinen Kampf bei sich anfangen kann, sondern höchstens
helfen.
Genau, Charity.
Ja. Und das war so dieser Anfang, ne? Also die anarchistischen hier Kleingruppen, die irgendwas gemacht haben, die haben einfach anderen geholfen, anstatt dass irgendwie so eine Verbreiterung des Verständnisses, okay, wir müssen halt jetzt endlich verdammt nochmal Community Building machen.
Ich weiß auch nicht genau, was der Text für ein Verständnis von der Linken hat, die angeblich keine Position zu Gesundheit gehabt hätte. Also genau, es ist ja nicht so, dass Gesundheit ein neues Thema ist. Also die antipsychiatrische Bewegung war ganz groß seit den 70ern und so weiter. Zumindest in Überschneidung zur LGBTQ-Szene, der Umgang mit HIV und so weiter. Und es war nie der Schrei nach mehr. Nach mehr Policing. Nee. Nach mehr in der Community oder vom Staat.
Nie. Nein, es ging eher darum, wegzukommen von einem System von Diagnose, Einordnung und Krankmachung. Ja, Krankheit als Waffe verstehen. So. Es ging nie darum, einander dafür zu schämen, dass man krank ist und einander zu policen, wie man sich zu verhalten hat. Und sowohl in sowohl in der antipsychiatrischen Haltung als auch in dem Kampf rund um das HIV oder schon nur aus einer queeren Perspektive ist halt diese ganze Krankmacherei und dieses Eingreifen in Beziehungen halt einfach nichts Emanzipatorisches, weil es dazu führt, dass quasi dieser Begriff von krank und gesund, der jahrhundertelang queere Personen unterdrückt hat und immer noch unterdrückt, weil man selbst, ja, weil ich nicht irgendwo reinpasse, bin ich ein Fall für die Psychiatrie so, weil diese Situationen immer noch existieren und entstehen. Und gleichzeitig auch dieses Eingreifen in Beziehungen und dieses Infragestellen von wer mit wem und dann auf dieses eine Person pro Haushalt Modell. Also alles daran ist einfach nur zum Kotzen.
Und überhaupt diese Dämonisierung, die finde ich auch verlogen aus dieser Sichtweise. Dass wer eine Kritik an diesen Maßnahmen übt, irgendwie über Leichen geht und so weiter, dass dann die Kurve sich anders verhält. Es ist schade, aber diese Gesellschaft, in der wir leben, geht die ganze Zeit über Leichen. Und ist es vorher gegangen, in Bezug auf die Gestaltung der Wirtschaftsordnung, auf die Gestaltung der Außengrenzen und so weiter. Es wird die ganze Zeit im Großen der Arbeitsbedingungen und so weiter, es werden die ganze Zeit schwere Erkrankungen und Tote produziert, in Kauf genommen und so weiter. Woraus allerdings kein Systemwandel abgeleitet wird, woraus kein oder nur in ganz kleinen Kreisen ein moralischer Diskurs abgeleitet wird, obwohl jetzt ein moralischer Diskurs wahrscheinlich auch allgemein der falsche Weg ist, aber er wird auch nicht abgeleitet. Aber jetzt bei dieser Krankheit, wenn es darum geht, irgendwie seinen Nachbarn zu denunzieren oder sowas, da wird auf einmal die Moralkeule geschwungen und das finde ich eben auch so, ja, sehr verlogen,
Ja, also
eigentlich.
vor allem stimmt es halt nicht. Es stimmt nicht, dass die Kurve, also dass es die einzige Lösung ist, die Kurve unten zu halten. So. Und dass man dann über Leichen geht. Es wird jetzt über Leichen gegangen, und zwar über die Leichen von den ganzen alten und kranken Leuten. Es wird zwar gesagt, wir machen das alles, um die zu schützen, aber die sind halt in irgendwelchen Heimen zusammengepfercht. Und wenn wir etwas herausgefunden haben über dieses Virus, dann, dass es in beengten Wohnverhältnissen natürlich sich super gerne ausbreitet, so. Und anstatt dafür zu sorgen, dass diese Wohnverhältnisse entzerrt werden, wird dafür gesorgt, dass alle in ihren beengten Wohnverhältnissen eingesperrt sein sollen. Was ist daran bitte eine emanzipatorische Haltung?
Ja, aber es sind ja immer die gleichen, die dort eingesperrt sind.
Und die
Man soll
Betriebe,
diese beengenden
ja.
Verhältnisse ja nicht mehr wechseln. Dadurch kann sich die Krankheit dann nicht ausbreiten, auch wenn es beengt ist.
Ja, but like, let's be serious as if. Das hat auch der Punkt. Und ich finde, darauf geht der Text auch ein bisschen ein. Aber vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Es ist halt einfach gelogen. Niemand wird sich daran halten. Alle werden vordergründig so tun. Alle werden einander denunzieren. Aber niemand wird sich selber daran halten und aufhören, Personen zu sehen, die einem wichtig sind. Das hat einfach verlogenster Bullshit ever. Und für mich geht das deswegen auch so ein in die Schneise von dem, was sich die Linke nennt.
Worauf ich eigentlich abgezielt habe, dass selbst, also, dass es so fatal ist, eine Politik an der Blick auf diese Infektionskurven abzuleiten. Weil selbst wenn eine Maßnahme nicht die flachste Kurve bewirkt, also mal jenseits von all den Argumenten, die wir hier gebracht haben oder die dieser Text gebracht hat und die sehr wertvoll sind, selbst wenn eine Alternative nicht die flacheste Kurve bewirkt, dann heißt es das nicht, dass die Variante, die die flachste Kurve bewirkt, die politisch beste ist. Weil es immer noch oder die emanzipatorischste ist oder die langfristig beste ist, weil einfach dieser Blick auf diese Kurven vollkommen beengt ist und sich daraus keine Politik ableiten lässt. Allein die Vorstellung, dass sich daraus eine Politik ableiten lässt, ist, finde ich, sehr geprägt durch diesen Technokratismus, in dem wir leben, in dem wir nur noch Regelkreise schaffen wollen, in dem wir nur noch messbare Daten eigentlich zählen für einen politischen Diskurs, in dem es um eine Optimierung hin zu einer bestimmten Zahl geht.